Fünfte Buch Mose, Kapitel 21, und wir lesen die ersten 9 Verse. Hört das Wort Gottes. Wenn man einen Erschlagenen findet in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt, um es in Besitz zu nehmen, und er auf dem Feld liegt und man nicht weiß, wer ihn erschlagen hat, so sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und die Entfernungen messen von dem Erschlagenen bis zu den Städten, die ringsherum liegen. Und die Ältesten der Stadt, die am nächsten bei dem Erschlagenen liegt, sollen eine junge Kuh nehmen, mit der noch nicht gearbeitet wurde und die noch an keinem Joch gezogen hat. Und die Ältesten jener Stadt sollen die junge Kuh hinabführen in das Tal eines immer fließenden Baches, wo weder gearbeitet noch gesät wird, und sollen dort der jungen Kuh bei dem Bach das Genick brechen. Dann sollen die Priester herzutreten, die Söhne Levis, denn sie hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass sie ihm dienen und in dem Namen des Herrn segnen. Und nach ihrem Ausspruch soll jede Streitigkeit und jede Körperverletzung geschlichtet werden. Und alle Ältesten dieser Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, sollen ihre Hände waschen über der jungen Kuh, bei der bei dem Bach das Genick gebrochen worden ist. Und sie sollen das Wort ergreifen und sprechen: Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen, auch haben es unsere Augen nicht gesehen. Vergib deinem Volk Israel, das du, o Herr, erlöst hast, und mache dein Volk Israel nicht verantwortlich für das unschuldige Blut, das in seiner Mitte vergossen wurde. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden, und du sollst das unschuldige Blut aus seiner Mitte wegschaffen. Denn du sollst das tun, was recht ist in den Augen des Herrn. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bitten dich auch heute Abend, dass du uns gnädig bist. Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen. Öffne unsere Ohren, damit wir hören. Öffne unseren Verstand, damit wir verstehen. Aber Herr, vor allem öffne unser Herz, damit wir glauben. Dein Wort ist ewige Wahrheit und wir brauchen deinen Geist, damit wir diese Wahrheit verstehen und verinnerlichen. Und so bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Der Tod eines Menschen ist immer traurig. Gott hat uns geschaffen, damit wir leben und nicht sterben. 1. Mose 1 beginnt damit, dass der Mensch leben soll, nicht dass er sterben soll. Wenn ein Mensch aber dann noch ermordet wird, dann ist es nicht nur traurig, sondern tragisch. Wir alle erinnern uns vielleicht an die ein oder andere Meldung im letzten Jahr, abgesehen von Terroranschlägen und von Kriegen auf der ganzen Welt, haben wir auch gehört, wie zum Beispiel in den USA mehrere Menschen unschuldig erschossen worden sind. Manchmal vielleicht aus Versehen, manchmal vielleicht sogar aus Absicht. Und ich weiß nicht, wie es euch bei solchen Nachrichten geht, aber unabhängig von allen Rassenkonflikten und von allen Traurigkeit, die einen vielleicht überfällt, will man doch am Ende Gerechtigkeit. Unabhängig davon, ob tausende Menschen bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen sind oder ob ein Einzelner versehentlich erschossen worden ist, wir wollen Gerechtigkeit. Das ist doch das Prinzip, warum Krimis funktionieren. Natürlich, Krimis funktionieren wegen dem Rätselfaktor, den man hat. Aber Krimis funktionieren auch, weil man am Ende will, dass die gerechte Strafe den trifft, der die Strafe verdient hat. Man wartet bis zum Ende eines Krimis, ob der Schuldige gefasst werden kann. Der Mord an einer Person muss gesühnt sein. Es kann nicht sein, dass eine Person für ihr Verbrechen nicht bestraft wird. Und ich sage, dieses Verlangen ist biblisch. Dieses Verlangen ist, würde ich sogar sagen, göttlich. Gott verlangt, dass der Schuldige eine gerechte Strafe erhält. In 1. Mose 9 lesen wir, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Nach der Sintflut setzt Gott dieses Gebot, wenn wir so wollen, ein. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Doch was soll man machen, wenn der Mörder nicht gefasst werden kann? Genau dieses Problem finden wir hier in 5. Mose 21. Vers 1 beginnt gleich damit: Wenn man einen Erschlagenen findet in dem Land, das der Herr dein Gott gibt, um es in Besitz zu nehmen, und auf dem Feld liegt und man nicht weiß, wer ihn erschlagen hat. Keiner weiß, warum diese Person dort liegt, aber höchstwahrscheinlich war sie unschuldig. Wenn sie wegen irgendeines Verbrechens schuldig gewesen wäre, wüsste man es. Und dann wäre sie wahrscheinlich offiziell bestraft worden und man wüsste, warum diese Person tot ist. Aber diese Person wurde höchstwahrscheinlich unschuldig ermordet. Unschuldiges Blut wurde vergossen. Doch wie soll der Tod und wie soll dieses vergossene Blut gerecht werden? Natürlich im Idealfall, wenn der Mörder gefunden wird. Doch wenn das nicht möglich ist, dann soll eine junge Kuh geschlachtet werden, es soll also Blut vergossen werden und in diesem Fall wieder unschuldiges Blut. So kann für das Blut gesühnt werden und das Volk kann freigesprochen werden. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Unschuldiges Blut, weil es genau in beiden Fällen um unschuldiges Blut geht. Die Person, die auf dem Feld gefunden wird, wie auch die Kuh, müssen ihr Blut lassen, obwohl sie unschuldig sind. Aber lasst uns den Abschnitt Stück für Stück betrachten. Der erste Punkt, den wir betrachten, ist die Suche nach dem Schuldigen. Die Suche nach dem Schuldigen. Die Einleitung zu unserem Abschnitt könnte die eines jeden Tatort-Krimis sein. Eine Leiche wird gefunden. Die Person wurde erschlagen und liegt dort mitten im Feld. Vielleicht ist der Bauer gerade aufs Feld gegangen, um nachzusehen, wie sein Getreide wächst. Und während der Bauer das Feld betrachtet, bemerkt er da hinten irgendwie Unebenheiten. Was Komisches. Alle Ähren stehen gerade, aber da hinten gibt es einen Fleck, wo die Ähren nicht mehr stehen. Und vielleicht denkt sich der Bauer, habe ich vergessen dort zu sehen, aber es kann nicht sein, denn letzte Woche war noch alles in Ordnung. Vielleicht hat mir jemand ein Stück Getreide geklaut, mitten aus meinem Feld heraus. Und als der Bauer näher kommt, bemerkt er, dass etwas im Feld liegt. Und der Bauer denkt sich, hat mir irgendjemand was ins Feld geworfen? Doch als er noch näher kommt, sieht er, dass ein Mensch im Feld liegt. Vielleicht hat der Wirt eher letzte Nacht zu viel getrunken und hat es nicht bis nach Hause geschafft. Und der Bauer denkt sich, der wird ein böses Erwachen haben, wenn er merkt, dass er mir den Schaden ersetzen muss, den er angerichtet hat. Doch als der Bauer dann neben dem Menschen steht, sieht er auf einmal Blut. Und schlagartig wird diesem Bauern klar, hier liegt eine Leiche. Dieser Mensch wurde ermordet. Was soll er tun? Und klar, er rennt zurück in seine Stadt oder sein Dorf und benachrichtigt die Richter und Ältesten vor Ort. Doch was sollen die machen? Genau die Antwort gibt uns das Gesetz. Das Blut des Unschuldigen muss gerecht werden. Und achtet hier nochmal auf den Vers. Hier heißt es, dass die Person in dem Land gefunden wird, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Im heiligen Land. Das Land, in dem Israel in Heiligkeit leben sollte. Sie sollten so leben, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Sie sollten so leben, dass sie die Gesetze Gottes tun. Aber stattdessen wird eine Leiche gefunden. Gott fordert in seinem Gesetz absolute Gerechtigkeit und Heiligkeit. Stattdessen sehen wir hier einen Mord. Das Blut des Menschen muss gesühnt werden, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Aber wie soll das geschehen? Nun, die Ältesten und Richter der Stadt oder die Ältesten und Richter der Region sollen die Stadt finden, die am nächsten ist. Wahrscheinlich waren es die Ältesten und Richter der Städte, die zusammen in einer Region waren, vielleicht die Dörfer noch hinzu. Und sie sollten jetzt ausmessen, welche Stadt näher an dem Feld ist. Sie sollten nicht schätzen, welche Stadt näher ist. Sie sollten wirklich ausmessen, welche Stadt am nächsten ist. Und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass der Mörder noch in dieser Stadt war. In der nächsten Stadt. Damals war es nicht so einfach, in ein Auto zu steigen und zum nächsten Flughafen zu fahren und ins andere Land zu fliegen. Wenn der Mord in der Nacht geschehen ist, dann musste der Mörder noch in der Nähe sein, weil die Flucht nicht so einfach war. Wahrscheinlich kam der Mörder sogar aus der nächsten Stadt. Vielleicht war es eine Familienfehde, vielleicht war es dies oder das, man weiß es nicht. Und deshalb soll herausgefunden werden, welche Stadt am nächsten liegt. Und die Ältesten dieser Stadt sollen dann in den Prozess mit einbezogen werden. Und an dem Punkt springt unser Text zu dem Punkt, wo die Ältesten die Kuh opfern sollen. Sie sollen eine Kuh nehmen und sie opfern. Aber ich denke, das war erst der Fall, wenn man wirklich sicher sein konnte, dass der Mörder nicht gefunden werden konnte. Bevor das geschah, sollten die Ältesten der Stadt nämlich den Mörder ausfindig machen. Wir lesen nämlich später, als die Ältesten die Kuh geschlachtet haben und ihre Hände über ihr waschen in Unschuld, dann sollen sie schwören, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Auch haben es unsere Augen nicht gesehen. Mit anderen Worten, sie sollten bezeugen, dass sie nicht wissen, wer der Mörder ist. Sie sollten bezeugen, dass sie nicht wissen, wer der Mörder ist. Kein Israelit sollte dieses Bekenntnis leichtfertig machen, was die Ältesten machen sollten. Denn wer falsch schwört, sollte selbst die Todesstrafe erhalten. Und wer ein falsches Zeugnis gibt, sollte mit dem Mörder zusammen bestraft werden. Das bedeutet, die Ältesten sollten als erstes nachforschen, wer der Mörder ist, ob der Mörder aus ihrer Stadt stammt. Sie sollten herausfinden, ob irgendjemand in der Stadt wusste, wer der Mörder ist oder eine Ahnung hatte, wer der Mörder hätte sein können. Sie sollten nachforschen, ob es vielleicht Probleme zwischen zwei Leuten in der Stadt gab. Mit anderen Worten, die Ältesten sollten in die Ermittlung des Mords mit einbezogen werden. Und am Ende hätten sie schwören können, dass sie ihr Bestes getan haben, den Mörder zu finden. Doch am Ende geht es hier um den traurigen Fall, dass der Mörder nicht gefasst werden konnte. 5. Mose 21 gibt uns vor allem den Fall, dass der Mörder eben nicht gefasst werden konnte und man nicht weiß, wer ihn erschlagen hat. Denn hätte der Mörder gefunden werden können, wüssten wir, dass er die Todesstrafe hätte sterben müssen. Die Strafe war klar, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Wer mordet, der soll gesteinigt werden. Aber dass er nicht gefunden werden kann, das ist frustrierend. Das ist doch das, was uns immer so frustriert. Das ist wie das enttäuschende Ende an einem Film. Ich erinnere mich, wie Ein und ich vor, weiß nicht, einigen Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, einen Tatort gesehen haben und es ging um künstliche Intelligenz. Und die Geschichte beginnt damit, dass eine Frau im Auto fährt, von der Straße abkommt und stirbt. Und die Ermittlungen haben herausgefunden, dass am Bordcomputer was manipuliert worden ist. Und natürlich versucht man verschiedene Personen dafür verantwortlich zu machen, versucht herauszufinden, wer diesen Bordcomputer manipuliert hat. Bis man am Ende rausfindet, dieser Bordcomputer wurde von einer Software selbst manipuliert, die diese Frau mitentwickelt hat. Und am Ende des Films war diese Frau tot, aber es konnte kein Mörder festgemacht werden, weil der Computer schuld war. Und wie soll man einen Computer bestrafen? Und ein bisschen so ist es hier, es ist frustrierend. Da liegt eine Leiche mitten im Feld und man kann diesen Mörder nicht festmachen. Man findet diesen Mörder einfach nicht. Und genau so sollte unsere Reaktion sein, wenn wir es lesen. Wir sollten enttäuscht sein, dass eine Leiche gefunden wird. Aber wir sollten noch mehr enttäuscht werden, dass diese Leiche nicht gerecht werden kann. Und deshalb musste eine junge Kuh geschlachtet werden. Und auch wenn dadurch die Gerechtigkeit für Gott wiederhergestellt wurde, weil er es so einsetzt, bleibt dieser bittere Nachgeschmack, dass es nicht wirklich gerecht ist. Das ist einfach nicht fair. Aber noch schlimmer ist es doch, wenn wir wissen, wer der Schuldige ist und er kann nicht gefasst werden. Es ist nicht schlimmer, wenn wir wissen, warum Menschen eigentlich schuldig sind, aber sie nicht gefasst werden können. Wie oft haben wir uns nicht schon gedacht, wir wissen genau, wer unsere Geschwister verfolgt. Und wir wissen genau, wer sie reihenweise abschlachtet in anderen Ländern. Aber diese Menschen werden einfach nicht zur Rechenschaft gezogen. Weil der Staat sie vielleicht schützt. Weil es vielleicht der Staat selbst ist. Und nichts wird gemacht. Es ist ungerecht, dass der Unschuldige dass der Schuldige seiner gerechten Strafe entgeht, dass der Unschuldige nicht gerecht wird. Aber lasst mich euch trösten, das scheint nur so. Das ist das, was wir sehen, denn alles, was wir sehen, geschieht nur auf diesem irdischen Level. Wir sehen, dass der Sünder nicht bestraft wird, weil er nicht gefunden werden kann. Doch Gott weiß, wer der Schuldige ist. Gott weiß, wer der Mörder dieses Menschen ist. Das Gesetz hier klärt in erster Linie das Verhältnis zwischen Menschen und zwischen dem Volk Gottes und Gott selbst. Gott hasst die Ungerechtigkeit und verlangt eine gerechte Strafe. Doch in diesem Gesetz geht es in erster Linie um unser Level, um das Zusammenleben des Volkes Gottes im Land, das Gott ihnen gegeben hat, und um das Verhältnis des gesamten Volkes zu Gott. Es geht nicht darum, dass der Individuelle seiner Strafe entgehen kann. Gott ist allgegenwärtig und allwissend. Er weiß, wer wann was getan hat. Er hat gesehen, wer die Person ermordet hat. Selbst wenn er der Strafe auf Erden entgehen konnte, konnte er nicht der ewigen Strafe Gottes entgehen. Gott wird eines Tages richten. Jeder bekommt seine gerechte Strafe. Der Tod, der Trost in diesem Abschnitt ist nicht zu sehen, wie ein Mann seiner Strafe entgehen kann und dafür eine junge Kuh geschlachtet wird. Der Trost ist, dass Gott gerecht richtet. Die junge Kuh wird als erster Linie stellvertretend geschlachtet, damit der Friede im Land gesichert ist und damit der Friede zwischen Gott und seinem Volk gesichert ist. Doch am Ende wird Gott jedem das gerechte Gericht geben. Niemand kann entkommen. Das ist der Trost, den wir als Christen haben, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Und lasst uns den Text weiter betrachten. Wir haben gesehen, wie der Mörder gesucht werden soll, so lange, bis man sicher gehen kann, dass er nicht gefunden wird. Und was wir dann sehen, ist das stellvertretende Opfer. Und das ist der zweite Punkt, das stellvertretende Opfer. Da der Mörder nicht gefunden werden konnte, musste ein stellvertretendes Opfer dargebracht werden, eine junge Kuh. Wir wissen aus der Parallelstelle im Gesetz, dass es sogar eine junge rote Kuh sein musste. Keiner weiß genau, was das Rot bedeutet, aber wahrscheinlich war es eine gewisse Rasse, kann man von ausgehen. Aber junge Kuh lässt andeuten, dass sie wahrscheinlich noch keinen Kalb geworfen hat. Dass eine sehr junge Kuh war und es war sehr kostspielig, diese Kuh zu opfern. Denn die Kuh hätte im Laufe des Lebens mehrere Kälber werfen können und diese Kälber hätten das Volk versorgen können, sei es durch Arbeitskraft, durch Milch, durch andere Nahrung, durch als Opfertier hätte die Kälber eventuell sogar das Volk versorgen können. Doch diese Kuh, die geopfert werden sollte, sollte noch kein Kalb geworfen haben. Und diese Kuh wird auch beschrieben, dass sie noch nicht gearbeitet haben soll. Sie soll nicht gearbeitet haben und es soll noch kein Joch an sie gelegt worden sein. Sie soll also noch keine Lasten gezogen haben. Diese Kuh war letzten Endes eine potenzielle Geldquelle. Wenn diese Kuh gesund und ordentlich herangewachsen wäre, hätte man sie für viel Geld verkaufen können. Wenn sie gesund und kräftig gewesen wäre, hätte sie nicht nur viele Kälber werfen können, sie hätte auf dem Feld die mit pflügen können, sie hätte Lasten tragen können. Diese Kuh war viel wert. Doch diese Kuh sollte weder Kälber werfen, noch eine Arbeitskraft werden. Diese Kuh sollte geschlachtet werden. Und sie sollte noch nicht mal gegessen werden. Wir lesen nichts davon, dass die Kuh danach als Nahrung dienen sollte. Sie sollte geschlachtet werden. Die Ältesten der Stadt sollten sie hinabführen in ein Tal mit einem immer fließenden Bach. Das bedeutet ein Bach, der ständig frisches Wasser aus einer Quelle hat. In Israel gab es Gewässer, die in Regenzeiten zugenommen haben und geflossen sind und dann aber wieder versiegt sind und dann wieder geflossen sind und wieder versiegt werden. Dieser Fluss sollte immer fließen. Er sollte ständig frisches Wasser haben, das ganze Jahr über. Und warum? Warum eine junge Kuh, die noch nicht gearbeitet hat? Warum ein fließender Bach und warum ein unbearbeitetes Feld? All das ist ein Bild für die Unschuld. Eine Kuh, die unschuldig ist, die noch nichts getan hat, die noch nichts angestellt hat und die von noch nichts missbraucht worden sein konnte oder gebraucht worden sein konnte. Ein Feld, das noch nie bebaut worden ist. Ein Bach, der alles mit frischem Wasser hinwegspült. Ich denke, wir alle haben früher mal als Kinder an Flüssen und Bächen gespielt. Und wenn man da was reinwirft, einen Stock, dann wird es sofort weggespült und es ist frisches Wasser da. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Der fließende Bach repräsentiert die Reinwaschung von den Sünden. Die Ältesten sollen der Kuh das Genick brechen. Das ist auch interessant, denn keinem Opfertier sollte jemals das Genick gebrochen werden. Nichts durfte an einem Tier gebrochen werden, das geopfert werden sollte. Doch dieser Kuh sollte das Genick gebrochen werden, um zu zeigen, wie grausam die Tat war, die geschehen ist. Eigentlich sollte der Mörder sterben, doch stellvertretend musste diese Kuh sterben, indem er das Genick gebrochen hat. Sie sollte einen grausamen Tod sterben, weil sie eine Blutschuld sühnen musste. Und sie sollte einen grausamen Tod sterben als Abschreckung. Und dann sollten die Ältesten der Stadt ihre Hände waschen, um zu zeigen, dass sie unschuldig sind. Sie sollten schwören, dass sie nicht wissen, wer der Mörder ist. Sie sollten ihr reines Gewissen bestätigen. Es sollte bestätigt werden, dass diese Kuh nicht umsonst stirbt. Ein unschuldiges Opfer wurde dargebracht für die Sünde von jemand anderem. Und das sollte uns an etwas erinnern. Das sollte in uns alle Glocken zum Klingen bringen. Hier sollten unsere Ohren hellhörig werden, denn hier haben wir ein Bild auf Christus. Genau das ist Christus. Der Unschuldige starb für die Schuldigen. Jesus Christus hat die Sünden seines Volkes getragen. Jesus Christus hing am Kreuz, nicht weil er es verdient hat, sondern weil wir es verdient haben. Wir sehen sogar die Ironie, wenn Pontius Pilatus seine Hände wäscht in Unschuld. Es ist dieselbe symbolische Handlung, die von den Ältesten gefordert wird. Pilatus konnte an Jesus nichts finden, was ihn schuldig gemacht hat. Wir wissen, dass Pilatus sich mitschuldig gemacht hat, als er Jesus den Befehl gab, Jesus zu kreuzigen. Aber das Bild ist klar. Pilatus hatte recht, dass Jesus unschuldig war, doch er hat sich trotzdem schuldig gemacht. Unabhängig von Pilatus sehen wir die Parallele. Die junge Kuh war unschuldig, musste aber sterben. Sie starb stellvertretend für einen Mörder. Jesus war unschuldig, der einzige Mensch, der jemals unschuldig war und musste für die Sünden seines Volkes sterben. Doch wir sehen auch einen Unterschied. Die Kuh war eine zeitlich begrenzte Lösung. Sie ist zwar stellvertretend für den Mörder gestorben, aber am Ende wird der Mörder trotzdem von Gott gerichtet. Am Ende entkommt er dem Gerecht nicht. Jesu Opfer hingegen war das einmalige Opfer, das nötig war. Wenn Jesus für die Sünden eines Menschen gestorben ist, dann ein für alle Mal. Jesus ging ans Kreuz und trug die Schuld für immer. Unsere Schuld ist vergeben. Der Hebräerbrief macht diesen Vergleich. Er schreibt, dass Israel Jahr für Jahr immer wieder die gleichen Opfer bringen musste, weil sie die Sünden nicht wegwischen konnten. Diese Opfer war nur ein Schatten, ein Bild auf das große Opfer, was kommen sollte, nämlich das Opfer Jesu Christi, von dem der Hebräerbrief dann sagt, dass es das einmalige Opfer war, das alle Sünden hinweggenommen hat. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Niemand kann seiner Strafe entkommen. Selbst wenn wir hier auf Erden niemals gefasst werden, am Ende wird Gott richten. Vielleicht muss eine Person hier auf Erden auch niemals gefasst werden, weil die Gesellschaft, in der wir leben, manche Sünden sogar als gut ansieht oder als nicht so schlimm, dass sie bestraft werden müssten. Gott ist es egal. Jeder, der sündigt, wird dafür gerichtet werden. Es ist egal, wie groß oder wie klein die Sünde ist. Ja, wir wissen, manche Sünden sind schlimmer als andere Sünden. Und dennoch muss jede Sünde bestraft werden. Keiner kann Gott entkommen, weil er nur eine kleine Sünde begangen hat. Doch wenn du an Christus glaubst, dann ist Christus dein stellvertretendes Opfer geworden. Er hat die Schuld getragen und er wurde dafür ermordet. Christus ist das Opfer geworden, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern für immer. Wenn du an Christus glaubst, dann wird Gott dich nicht mehr richten, sondern er hat Christus für dich gerichtet. Als er am Kreuz hing, trug er deine Schuld, damit du seine Gerechtigkeit erhältst. Und das ist das Evangelium. Christus ist für die Sünden seines Volkes gestorben. Er ist für die gestorben, die an ihn glauben. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, Das darf niemals zur Ausrede für Sünde werden. Seht ihr, wir haben die Suche nach dem Mörder betrachtet und festgestellt, dass der Mörder nicht gefunden werden konnte. Und wir haben betrachtet, wie ein stellvertretendes Opfer geopfert werden musste. Und jetzt sehen wir die Schlussfolgerung, nämlich die entscheidende Aufforderung am Ende. Schaut noch einmal in den letzten Vers, in Vers 9, dort heißt es, und du sollst das unschuldige Blut aus deiner Mitte wegschaffen, denn du sollst das tun, was recht ist in den Augen des Herrn. Du sollst das tun, was recht ist in den Augen des Herrn. Was ist die Konsequenz aus all dem? Israel soll das tun, was Gott gefällt. Das war die Konsequenz der Handlung. Das Opfer wurde geschlachtet, nicht damit jeder tun kann, was er will. Das Opfer wurde geschlachtet, damit das vergossene Blut gesühnt wird, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Das Opfer war kein Freifahrtschein. Das unschuldige Blut sollte weggeschafft werden, denn Israel sollte das tun, was recht ist in den Augen des Herrn, was Gott gefällt. Und das ist ein wichtiges Prinzip, zu dem Israel hier aufgefordert wird. Die Sühnung und Vergebung von Sünden muss zu einem besseren Leben führen. Wenn du weißt, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, darfst du niemals denken, dann kann ich ja weiter sündigen. Paulus sagt in Römer 6, dass genau das Gegenteil unsere Motivation sein muss. Weil Christus für uns gestorben ist und auferstanden worden ist, müssen wir besser leben. Und wir dürfen auch niemals auf die Idee kommen, dass wir sündigen, weil wir wissen, dass Gott uns unsere Sünde vergibt. Gott vergibt uns, damit wir das tun, was recht ist in seinen Augen. Wir sollen das tun, was Gott gefällt. Das ist die Idee, die wir hier finden. Gott fordert Israel in seinem Gesetz auf, das Richtige zu tun. Und Gott fordert uns im Evangelium auf, das Richtige zu tun. Gott verspricht uns, dabei zu helfen. Aber Gott fordert uns auch auf. Wir lesen in Philipper, erfüllt eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der sowohl das Wollen wie auch das Vollbringen wirkt. Natürlich fordert Gott von uns Gerechtigkeit wie von Israel, doch er gibt uns auch dafür seinen Geist. Unsere Haltung darf also niemals Gleichgültigkeit gegenüber Ungerechtigkeit und Sünde sein. Wenn wir einen Abschnitt wie heute Abend lesen, dann ist es richtig, wenn wir nach Gerechtigkeit schreien. Doch wir sollten auch vor unserer Haustüre anfangen zu kehren. Was ist mit den Sünden in unserem Leben? Was ist mit all den Ungerechtigkeiten, an denen wir uns beteiligen? Wenn wir unsere Sünden sehen, dann sollten wir nach einem Opfer schreien. Wir sollten dann auch das Opfer in Christus annehmen. Wir sollten glauben. Wir sollen mit all unseren Sünden zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Um dann auch um den Heiligen Geist zu bitten, damit wir gerecht leben. Die Vergebung der Sünden in Christus sollte immer dazu führen, dass wir heilig leben wollen. Ich denke, wir können folgende drei Anwendungen aus diesem Text rausziehen, um es zusammenzufassen. Erstens, Gott fordert Gerechtigkeit. Wir dürfen niemals Ungerechtigkeit siegen lassen. Wir sollten die Ungerechtigkeit ansprechen, wo wir können. Und wir sollten versuchen, die Gerechtigkeit zu leben und zu fördern. Zweitens, wir müssen die Vergebung in Christus suchen. Und wir müssen dort unsere Ruhe finden und unsere Frieden. Wir sind selbst ungerechte Sünder. Und wir brauchen Vergebung. Und diese Vergebung finden wir nur in Christus. Und drittens, wenn wir Vergebung empfangen haben, muss daraus ein heiliges Leben folgen. Wir sind aufgefordert, das zu tun, was Gott gefällt. Lasst uns so leben, dass es Gott gefällt. Lasst uns beten.